Einer meiner Lieblingskabarettisten ist Bruno Jonas. Wer kennt Bruno Jonas? Okay, das sind die, die auch Schallplatten auflegen würden. Gut, er ist noch sogar 10 Jahre älter als ich, aber es lohnt sich, kannst mal googeln auf YouTube oder wo auch immer. Er tritt jetzt auch wieder in der Oberpfalz auf, habe ich gesehen, nächstes Jahr. Bruno Jonas, das ist meine Art von Humor und ich bin so richtig auch ein ganz großer Fan von ihm gewesen. Also mindestens zu der Zeit, als er da auch regelmäßig aufgetreten ist. Ich konnte teilweise sein Programm auswendig. Und er hat jetzt auch von sich gesagt, und da kannst du ein bisschen diesen Humor ermessen, er sagt, ich kann immer öfter nicht mehr ernst bleiben. Ja, Bruno Jonas ist ein Kabarettist und wie gesagt, ich habe mich mit ihm sehr identifiziert. Für die, die ihn jetzt kennen, ihr habt ihn bestimmt schon gesehen, das ist Bruno Jonas im Hintergrund. Ich zeige euch ein Bild von ihm. Genau. So, jetzt ist mir Folgendes passiert. Ich war eingeladen zu einer Veranstaltung von einer Bank und diese Veranstaltung waren zwei Teile. Einmal das Image, wo es darum ging, die Bank zu präsentieren. Und im Anschluss wurden dann alle Gäste eingeladen zu einem Abendessen. Und während dieses Abendessens trat Bruno Jonas auf. Und ich war da so gerade so in diesem Gang und wollte in diesen Saal hineingehen. Und da kam Bruno Jonas aus der Umkleide und kam direkt auf mich zu. Und ich, Bruno Jonas, so wie man so als Fan sich so verhält. Und er machte so einen Satz zur Seite. Und das war für mich eines der beeindruckendsten und schockierendsten Erlebnisse, weil mir da deutlich wurde, ich kannte ihn. Ich habe ihn vor und zurück auswendig gelernt. Ich konnte viel von ihm sagen. Ich konnte über ihn viel sagen. Ich wusste sehr viel von ihm. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn bewundert. Ich habe Zeit damit verbracht, zu hören, was er Lustiges zu sagen hat. Aber er kannte mich nicht. Und in der Begegnung ist mir deutlich geworden, dass ich da einer Täuschung erlegen bin, als der jetzt tatsächlich mir gegenüberstand. Da fehlte etwas. Da fehlte etwas Gravierendes. Und das wird euch allen so gehen, wenn ihr irgendwie einen Crush habt, irgendwie ein Fan seid von irgendeiner berühmten Person, vielleicht auch so das Bild oder mehrere Bilder da in eurem Zimmer tapeziert habt. Wenn ihr diesen Menschen begegnet, ist er völlig anders, als du denkst, er ist. Und er ist im Grunde eigentlich nur so eine Projektionsfläche, auch eine Projektionsfläche aller deiner Wünsche, aller deiner Sehnsüchte, alles, was du so gerne hättest, das projizierst du in diese Person hinein, die du aber gar nicht kennst. Und das ist mir eingefallen, als ich über den zweiten Teil nachdachte, Gott bist du's. Ist es nicht oft auch so, dass wir meinen, Gott zu kennen? Wir viel von ihm gelesen haben, viel über ihn wissen, tiefe Erkenntnis haben, tief auch in der Bibel geforscht haben, teilweise ganze Passagen auswendig können. Aber in Wirklichkeit keine Beziehung zu ihm haben, denn das hat mir gefehlt. Das fehlt mir bis heute in Bezug auf Bruno Jonas. Ich habe keine Beziehung zu dem Menschen. Ich habe noch nie mit ihm in einem Zimmer wirklich länger gesessen und ich habe noch nie ihn wirklich kennengelernt. Obwohl ich dachte, ich kannte ihn und ich dachte, wenn er da um die Ecke kommt, ich erkenne ihn auch. Und wenn wir in dieser Serie Gott bist du's uns dieser Frage nähern, bist du es Gott, der mir in meinem Leben begegnet, dann gibt es genau diese Schwierigkeiten, die ich jetzt in dieser Begegnung mit Bruno Jonas hatte, die wir auch haben. Wo wir denken, wir wissen, wer Gott ist, wo wir denken, wie Gott handeln müsste, wo wir denken, er würde doch das und so weiter und so weiter, er müsste doch. Und dann ist er ganz anders. Und wir sind verwirrt, weil unsere Theologie, die wir uns gebastelt haben, und denkt nur nicht, dass nur ich Theologie studiert habe. Jeder von uns ist Theologe. Wir basteln uns unsere eigene Theologie zusammen, wie das denn alles so sein müsste. Und dann höre ich oft, wenn Gott, also diese Frage ist ja schon eine Frage, also da wird schon Gott in Frage gestellt, wenn Gott liebevoll wäre, wenn Gott gerecht wäre, wenn Gott, wenn es einen Gott überhaupt gibt, das wird auch in Frage gestellt, dann würde er doch nicht. Da wurde ich an dieses Schild erinnert, das ihr alle kennt. Betreten der Baustelle verboten, das kennt ihr sowieso. Das ist typisch deutsch, verboten. Aber dann steht da drunter, Eltern haften für ihre Kinder. Und wir kategorisieren Gott so ein. Er muss haften. Er ist überhaupt verantwortlich. Er ist schuld. Im Zweifelfall ist er sogar schuld. Wir singen nachher gleich noch, dass wir sein Kind sind, dass ihr euch nicht verwirrt. Das letzte Lied wird das noch beinhalten. Kinder nach Definition des Gesetzes sind bis 14. Also die wenigsten von euch, die hier sitzen, sind 14, sondern die meisten sind deutlich älter. Eltern haften für ihre Kinder bis 14 und alles, was darüber ist, bist du selbst verantwortlich. Und ich finde das auch wahnsinnig schön, denn wenn wir singen, wir sind sein Kind, dann bedeutet das nicht, dass wir 14 wieder werden oder unmündig werden, sondern das bedeutet das nur, dass wir in eine Beziehung zu ihm eintreten, die sehr viel beinhaltet, beispielsweise auch, dass wir Erben sind, dass wir abstammen von ihm, dass wir Teil der Familie sind. Das meint das mit Kind, aber das meint nicht, dass wir alle unmündig werden und 14 wieder sind und Gott für alles verantwortlich machen, was in unserem Leben passiert. Es gibt ein Ehepaar in der Bibel, ein sehr bekanntes Ehepaar, die Eltern des Johannes. Johannes ist ein Prophet gewesen, den Gott gebraucht hat, um den Weg vorzubereiten im Volk Israel für Jesus. Und Elisabeth und Zacharias waren die Eltern von diesem Johannes. Das waren beide super fromme Menschen. Die waren beide aus dem Stamm Aaron. Es gab in Israel 12 Stämme und der Stamm Aaron, das ist der Stamm, wo die Priester rauskommen. Und der Zacharias sowieso, aber auch die Elisabeth, die kamen aus diesem Stamm. Also die hatten auch eine echt fromme Herkunft. Und wir lesen im Lukas-Evangelium, der uns aufgeschrieben hat, er sagt, wenn er am Anfang seines Evangeliums, ich schreibe euch das alles auf, damit ihr wirklich erkennt, dass Jesus der Herr ist. Der schreibt gleich im ersten Kapitel in Vers 16, beide lebten so, wie Gott es gefiel. Also das ist schon mal stark, oder? Da hast du mal zwei Leute, die leben so, wie es Gott gefällt. Also sie führen ein gottgefälliges Leben. Also Gott hat gesagt, gut, gut, gut oder sogar eins, 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 eine durchgängig eins und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Das waren 613 Gebote ungefähr. Und über diese beiden wird gesagt, die haben sich genau so Finanzbeamte genau an alles gehalten. Alles, was der Herr gesagt hat, da haben sie sich ganz genau dran gehalten. Und jetzt müsste man doch denken, cool, also wenn man so in einer Beziehung zu Gott lebt, dann muss doch alles gut sein, dann müsstest du doch das gesegnetste Leben führen, was du dir vorstellen kannst. Dann müsste doch alles in Ordnung sein, dann dürfte doch überhaupt gar nichts in deinem Leben fehlen. So fromm, so gottgefällig, so genau, so exakt, alles so. Da muss doch Gott total begeistert sein und muss doch diese Menschen segnen, bis die total, ja weiß ich nicht, bis mir die Ohren oder so. Und dann lesen wir ganz realistisch in Vers 7, sie hatten keine Kinder. Denn Elisabeth war unfruchtbar. Und jetzt, wo diese Geschichte jetzt erzählt wird, waren sie auch noch alt. Also bis dahin konnte man sich das noch irgendwie erklären und da hätten vielleicht auch noch, wenn es damals die Ärzte gab, die es heute gibt, hätte man vielleicht noch was machen können. Aber jetzt ist der Ofen aus. Jetzt sind sie auch noch alt. Beide sind sie alt. Also man hatte ja noch Hoffnung vielleicht gehabt, dass das irgendwie noch mal was mit Kindern werden wird. Aber es wurde nichts und jetzt ist die Hoffnung komplett verloren. Und da denkt man sich doch, Moment. Ich habe immer gedacht, wenn ich alles richtig mache, wenn ich gut bin, wenn ich genau das tue, was Gott sagt, wenn ich in der Beziehung ganz eng mit Gott lebe und sie lebten so eng, wie man damals so leben konnte mit Gott, dann müsste doch. Und du setzt dann alles ein, was du dir vorstellst, was dann Gott dir alles geben müsste als Gegenleistung dafür, dass du so toll bist. In diesem Falle war es so, dass diese Rechnung so nicht aufging. Und diese Geschichte ist für mich insofern dann schon eine verstörende Geschichte, weil sie mit einem Schlag meine gesamte Theologie zerschlägt. Und ich feststellen muss, Gott ist offensichtlich ganz anders, als ich mir ihn zurechtgebastelt habe. Und wir, wenn ihr die Geschichte kennt, wir werden sie jetzt gleich lesen, für die, die sie noch nicht kennen, ist nicht schlimm, also du hast noch nichts verpasst. War Gott bei ihnen? War Gott bei Elisabeth und Zacharias? Die ganze Zeit war er bei ihnen und er hatte einen Wahnsinnsplan mit ihnen. Aber konnten Elisabeth und Zacharias das sehen in ihrer Situation? Nein. Sie konnten es nicht sehen. Die konnten das erst am Ende sehen. Und wie schlimm das war für Elisabeth, hören wir, wenn sie sagt dann am Ende, als sie das Baby quasi in den Händen hält, denn sie bekommt jetzt dann doch einen Sohn, da hören wir mal kurz rein, ich spule mal kurz vor, an das Ende der Geschichte, da hören wir, sie sagte, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich. Da waren lauter Leute um sie herum, die wussten, wie Gott ist. Nee, und so kann Gott ja gar nicht sein. Also, wenn Gott so ist und du keine Kinder bekommst, dann ist ja nicht das Problem bei Gott, sondern dann ist das Problem bei dir. Dann hast du bestimmt irgendeine Sünde in deinem Leben, dann machst du bestimmt etwas falsch, dann hast du bestimmt eines dieser 613 Gebote nicht gehalten, hast du irgendwas übersehen. Irgendwie muss ja Gott mit dir sauer sein, sonst würde er dir ja ein Kind geben. Menschen haben mich verachtet. Da leben wir oft in dieser Spannung, gerade wenn wir große Not haben. Wieso muss mir das gerade passieren? Warum gerade ich? Ja, so mit dem geheimen Untertitel, das hätte ich auch meinen Nachbarn treffen können. Warum gerade ich? Und dann sage ich immer, warum nicht? Warum gerade du nicht? Warum sollst du deinen Nachbarn treffen? Und wir haben uns so sehr in den Mittelpunkt alles Seins gestellt, dass wir die gesamte Welt und alles, was uns um uns herum passiert, völlig ausblenden. Wir denken immer nur an uns und wir denken immer nur, dass es uns gut gehen muss und dass wir gesund bleiben und dass wir dieses alles haben. Und werden total stinkig und sauer mit Gott, wenn es dann nicht so läuft, wie wir uns das denken. Und vergessen, gerade was in der Ukraine passiert, vergessen schon lange, was in Afghanistan passiert, haben schon lange vergessen, was in Syrien passiert, haben schon lange vergessen, was im Iran und im Irak passiert, haben schon lange vergessen, was in Nordkorea passiert, haben das alles ausgeblendet, weil Gott natürlich dafür da ist, mir alles das zu geben, was ich mir vorstelle. Menschen haben mich verachtet, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Meine Schande, worin bestand diese Schande? Die hatte doch gar keine Schande. Das war doch ein Mensch, der sich überhaupt nicht zu schämen hätte brauchen. Die Menschen um sie herum haben diesen Druck aufgebaut und haben diese Schande, haben gesagt, du musst dich schämen, dass du kein Kind kriegst. Du musst dich schämen dafür, dass du krank bist. Du musst dich schämen dafür, dass dir das passiert ist. Und wir werden merken, wenn wir diese Serie Gott bist du's weiter entfalten, dass Gott ganz anders ist und viele von euch werden vielleicht total befreit werden. Manche werden auch total verstört sein und sich ärgern und sagen, ich dachte, Gott wäre so und jetzt sagst du, er ist ganz anders. Und ich muss dir leider sagen, auch so wie ich dir es erzähle, wird er dann doch vielleicht wieder ganz anders sein, weil das ist so anstrengend bei Gott. Er ist immer irgendwie anders. Und wir denken, wir haben es gerade irgendwie gerallt, wir haben es gerade kapiert, wir haben es gerade uns zurechtgelegt. So, okay, dann ist er eben so. Und im nächsten Augenblick ist er wieder ganz anders. Und das ist das, was Jesus sagt. Er hat gesagt, jetzt pass mal auf, vergiss diese 613 Gebote. Jetzt machen wir es so, weil ich immer ganz anders bin und weil es immer auch ganz anders sein wird, ständig immer ganz anders sein wird, ständig in Bewegung, ständig Veränderung, machen wir es doch so, ganz einfach, das, was ich von dir will, ist, folge mir nach. Komm mit. Dann gehen wir mal nach links, dann gehen wir mal nach rechts, dann gehen wir mal geradeaus. Und dann gibt es die Gemeinde, die Geradeausgänger, die sagen, Jesus ist geradeausgegangen, da war total viel passiert, also sind wir jetzt die Geradeausgänger. Und dann geht Jesus nach links und dann sagen die, nein, aber als er links gegangen ist, da war es richtig gut, dann sind das die Linksgänger und dann gibt es dann noch welche, die rechts gegangen sind und keine Ahnung was. So basteln wir uns das dann zusammen, wir frieren das ein, wir sagen, okay, jetzt habe ich es gecheckt, geradeaus, das ist richtig. Nee, jetzt kannst du doch nicht ernsthaft sagen, wir gehen jetzt nach links, wo wir doch gedacht haben, es geht geradeaus. Das kann doch gar nicht Gott sein, wenn es nach links geht. Also, dieses Ehepaar hatte ein echtes Problem, obwohl sie total fromm waren und obwohl sie auch, und das war jetzt eigentlich vielleicht so ein bisschen ihr Problem auch, mitten im öffentlichen Leben standen. Die waren also keine Nobodies, sondern das war sozusagen Herr und Frau Pfora, der Priester. So. Und dieser Zacharias, der ist jetzt dran, den Gottesdienst zu halten. Der ist jetzt dran, in die Gegenwart Gottes zu gehen, um ein Rauchopfer, also Weihrauch, zu verbrennen. Weihrauch ist ein Symbol für Gebete. Das ist im alttestamentlichen Tempel oft so gewesen, dass man Weihrauch verbrannt hat und dann ist dieser Weihrauch aufgestanden. Das ist ein Symbol für Gebete, gibt es in der katholischen Kirche immer noch, ist vielleicht ein bisschen so ritualisiert worden, aber im Grunde ist es der Gedanke, das ist ein Zeichen unserer Gebete, das steigt auf wie ein Wohlgeruch zu Gott. So, und da, er ist jetzt dran, quasi diese Anbetung zu Gott zu bringen. Er soll jetzt in die Gegenwart Gottes gehen, von dem er denkt jetzt, den Gott, den habe ich ausgecheckt. Ich weiß, wie dieser Gott ist. Er ist zwar, okay, ich bin jetzt da zwar Priester und so, aber irgendwie bin ich unzufrieden mit Gott, weil eigentlich habe ich gedacht, Gott ist anders. Aber gut, jetzt muss ich halt damit leben, dass er so ist. Jetzt sind wir auch alt, jetzt werden wir bald sterben, dann ist auch vorbei. So ein bisschen ist der unterwegs. Und jetzt steht er da in der Gegenwart Gottes und da erscheint dem Zacharias ein Engel des Herrn. Überraschung! Kommt in die Gegenwart Gottes und peng, ist auch Gott da oder mindestens ein Bote von ihm. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Also er steht da so vor dem Altar und sieht den Engel auf der rechten Seite. Also wenn du jetzt praktisch in Fahrtrichtung rechts, auf der rechten Seite steht der Engel. Und das ist ja schon auch ein Ding, dass der ist total überrascht. Er erschrickt auch und wird von Furcht gepackt. Und manchmal denke ich mir, ja, wenn du in den Gottesdienst kommst, was erwartest du? Viele Menschen, die in unseren Gottesdienst kommen, sind überrascht, dass sie Gott begegnen. Und ich nicht. Ich erwarte das. Ich erwarte das, wenn ich in den Gottesdienst gehe, dass ich Gott begegne. Und dieser Zacharias, dem ging das genauso. Und Zacharias erschrickt und wird von Furcht gepackt. Und dann sagt der Engel das, was der Engel immer sagt, wenn jemand erschrickt, du brauchst dich nicht zu fürchten, erschrick. Sorry, dass ich jetzt erschreckt habe, du brauchst dich jetzt nicht erschrecken. Dein Gebet ist erhört worden. Das gibt auch nochmal so einen Einblick in dieses Leben von diesem Zacharias. Der hat nicht aufgehört zu beten. Der war zwar nicht happy mit seiner Situation, aber er hat nicht aufgehört zu beten. Aber auch hier kannst du wieder sehen, Gott antwortet nicht sofort. Er hat auch einen größeren Plan. Er hat einen größeren Plan mit diesem Sohn. Und ich habe mir überlegt, also wenn sie den Sohn früher bekommen hätten, dann wäre das vielleicht auch ziemlich stressig gewesen für Elisabeth und Zacharias, weil dieser Johannes war ziemlich durchgeknallt. Also stellen wir uns den vor wie so ein Punk. Ja, so einer, der echt provoziert, der sich seltsam angezogen hat, der war total krass drauf, verletzend, direkt. Hat irgendwo in der Wildnis gelebt, hat von irgendwas sich ernährt. So ein Junge war das. Völlig schräger Vogel. Die Leute haben ihn geliebt dafür, dass er selber war. Gut, aber das ist eine andere Geschichte. So, also Gott sagt, ich habe dein Gebet erhört. Also hat er offensichtlich schon um einen Sohn gebeten. Er hat immer wieder zu Gott gesagt, ich hätte gerne einen Sohn, ich hätte gerne einen Sohn, ich hätte gerne einen Sohn, ich hätte gerne einen Sohn. Bin frustriert mit dir, Gott, dass ich keinen Sohn habe, aber ich hätte gerne einen Sohn. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Und dann wirst du voll Freude und Jubel sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Und dann gibt der Engel noch eine Prophetie ab, was dieser Johannes dann letztlich tun wird. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn und so weiter und so weiter. Das ersparen wir uns jetzt, weil darum geht es mir jetzt nicht. Also dieser Engel, pang, pang, mitten im Gottesdienst erscheint ihm der Engel, er spricht zu ihm und sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten, Gott hat dein Gebet gehört. Und dein Gebet war, du möchtest einen Sohn haben, du kriegst einen Sohn. Und dann sagt der Zacharias nicht, Yippie, endlich ist mein Gebet erhört worden. Ich freue mich so, vielen Dank, Halleluja und was man sonst noch so sagt. Sondern der sagt zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Engel, du pass mal auf, also meine Begeisterung ist gerade jetzt nicht so groß, weil ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Woran soll ich denn jetzt erkennen, dass das, gut, also diejenigen, die schon mal schwanger waren, du erkennst es daran, dass du schwanger bist, das weißt du, das kann man dann auch irgendwann sehen, also du erkennst es daran, am Ende des Tages erkennst du es daran, dass du einen Sohn bekommst, also am Ende des Tages wird dann ein Sohn geboren. Woran soll ich das erkennen, sagt er. Und dann erzählt er von sich, ich bin am Ende meines Lebens, eigentlich habe ich nur noch ein paar Jahre. Und Gott sagt, du, aber ich will jetzt durch dich wirken. Ich will, obwohl du nicht mehr ganz taufrisch bist, obwohl du am Ende deines Lebens vielleicht schon angekommen bist, werde ich dich trotzdem gebrauchen. Vielleicht ist das für jemanden von euch auch nochmal so eine ganz große Hoffnung. Auch wenn du sagst, Mensch, mir bleiben gar nicht mehr so viele Jahre. Aber diese Jahre, die dir bleiben, die wird Gott gebrauchen. Ich bin am Ende meines Lebens. Und du kommst reichlich spät. Also einen Sohn hätten wir schon gerne gehabt, aber wenn wir jünger gewesen wären, dann wäre das cool gewesen. Dann hätten wir auch die Kraft gehabt, den großzuziehen. Aber jetzt tut uns das leid. Woran soll ich denn erkennen, dass wir einen Sohn bekommen? Ich habe über diesen Text viel nachgedacht, weil ich mich auch versucht habe, in diese Rolle oder in diese Situation des Zacharias hineinzuversetzen und habe über diesen Text meditiert und habe mir gedacht, ja, Gott, woran hätte er denn das erkennen sollen? Wie soll er denn das erkennen? Woran erkennt man denn sowas? Woran erkenne ich dich denn jetzt? Und ich habe den Text immer wieder gelesen und immer wieder gelesen und immer wieder gelesen. Und es ist tatsächlich so, so kann man so einen Text auch sich aufschließen, indem man ihn immer wieder liest und immer wieder drüber nachdenkt und einfach mal annimmt, dass alles, was da drin steht, wichtig ist an Informationen. Und dann plötzlich, als ich das so las, macht es plingling und ich las nochmal, da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Soweit, so gut, es war der Engel Gabriel, Michael ist der andere Engel, der dritte Engel ist aus dem Himmel gefallen, weil er sich erhoben hat über Gott. Also Michael und Gabriel sind noch die zwei, die übrig geblieben sind. Der Gabriel erscheint ihm hier und er sieht ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Dann habe ich mir das so vorgestellt und habe mir gesagt, okay, Rauchopferaltar, okay, er sieht ihn auf der rechten Seite. Aha, also es gibt offensichtlich auch eine linke Seite. Der könnte auch über dem Rauchopferaltar sein. Gut, da ist ein bisschen rauchig. Hinter dem Rauchopferaltar hätte er ihn jetzt vielleicht gerade nicht gesehen, weil da der ganze Rauch ist. Also, oder vor dem Rauchopferaltar, dann hätte der Engel ihn verdeckt. Also rechts und links neben dem Rauchopferaltar, das wären so die beiden optimalen Orte gewesen, wo so ein Engel erscheinen kann. Und er ist auf der rechten Seite erschienen. Da habe ich drüber nachgedacht, da habe ich gesagt, und da bin ich nicht drauf gekommen. Dann habe ich einen Freund angerufen, der ist jüdischer Gelehrter, Rabbiner, und habe gesagt, du hör mal, Frage, wenn ein Engel auf der rechten Seite des Altars erscheint, was hat das zu bedeuten? Und dann fängt er an zum Lachen und sagt, wenn der Engel rechts erscheint, bedeutet das Gnade, bedeutet das Gunst, bedeutet das Gottes Vergebung, Gottes Zusage, Gottes Wohlgefallen. Die rechte Seite ist die rechte Seite, wo die Gnade fließt. Die linke Seite ist die Seite des Gerichts. Wenn der Engel auf der linken Seite gestanden wäre, dann hätte der Zacharias bestimmt richtig einen Schrecken gekriegt, weil er gedacht hat, jetzt ist aber auch sein Leben gleich zu Ende. Also der Engel erscheint auf der rechten Seite und als Gelehrter, als Priester, als jemand, der die ganze Zeit sich damit auseinandergesetzt hat, hätte er das wissen müssen, hätte er das sofort sehen müssen, hätte gesagt, der Engel ist auf der rechten Seite, alles gut, jawohl, genau so wird es passieren. Die rechte Seite. Und ich finde das ganz spannend, vielleicht möchtest du mal irgendwann deine Bibel aufschlagen oder auch in der Konkordanz nachlesen. Konkordanz, für die, die es nicht wissen, das ist so ein Buch, was man haben kann. Es gibt es jetzt auch elektronisch, also im Internet, aber es gibt es auch als Buch. Da kann man bestimmte Wörter nachschlagen und unter diesem Wort gibt es dann alle Bibelstellen, wo dieses Wort erscheint. Und rechte Seite oder rechts kommt relativ häufig vor, vor allen Dingen an ganz markanten Stellen. Zum Beispiel, als die Jünger unterwegs waren, und gefischt haben und dann nichts gefischt haben, die ganze Nacht gearbeitet haben und dann Jesus sagt, du, fahr mal nochmal raus. Dann sagt er, werf das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, fordert er sie auf. Ja, vielleicht hast du auch schon mal über diesen Text nachgedacht und dachtest dir, ist ja eigentlich gerade wurscht, Boot ist so breit nicht, ob ich nun das rechts auswerfe oder das links auswerfe, ist eigentlich egal fürs Fischen. Aber Jesus sagt, wirf es auf der rechten Seite aus. Warum? Weil die rechte Seite ist die Seite, wo ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangen werdet. Die rechte Seite ist die Seite, wo Gott handeln wird. Und sie warfen das Netz aus und dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Und vielleicht ist dir das Glaubensbekenntnis gerade jetzt in den Sinn gekommen. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Und was heißt das jetzt dann? Wo sitzt er? Wo sitzt Jesus? Auf der rechten Seite. So bekennen wir das Sonntag für Sonntag, wenn wir in die Kirche gehen, im Glaubensbekenntnis. Jesus sitzt auf der rechten Seite und in der Apostelgeschichte heißt es, Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus sitzt nicht auf der linken Seite, er sitzt auf der rechten Seite. Und also wenn du jetzt mal zum Vater hochschaust, dann siehst du Jesus auf der rechten Seite sitzen. Das bedeutet, er betet für dich, er ist für dich, es fließt Gnade, es fließt Vergebung, er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, damit er dich zur Umkehr führt und die Sünde vergibt. Deswegen sitzt er auf der rechten Seite. Im Augenblick sitzt er auf der rechten Seite. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Also es gibt noch Gerechtigkeit auch. Falls du sagst, Mensch Gott, du schaust hier ganz schön lange zu, sag Gott, ich will noch so viele Menschen wie möglich in eine Beziehung zu mir erretten. Denn wenn ich komme, dann ist alles aus, dann ist alles anders. Dann muss ich ja Gerechtigkeit üben. Dann kann ich nicht mehr Gnade walten lassen, sondern dann muss ich Gerechtigkeit üben und dann musst auch du dich darunter stellen. Also sind wir eigentlich total happy und glücklich und sollten es auch sein, dass Jesus im Augenblick noch zur rechten Seite des Vaters sitzt. Und dieser Engel erscheint dem Zacharias auf der rechten Seite. Aber der Zacharias will das nicht glauben, der will das nicht wahrnehmen. Und der Engel wird ziemlich pampig. Der Engel erwiderte, hör mal, hast du keine Ahnung, wer ich bin? Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott. Und ich bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Also lernen wir, don't mess with the angels. Die können pampig werden. Ich bin Gabriel, du und ich stehe vor Gott und der hat es mir gerade gesagt und ich bin jetzt gerade gekommen, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Gott, bist du's? Könnte das Gott sein, jetzt wo wir alt sind, ein Kind zu bekommen? So, aber jetzt hör mal, Zacharias, du wirst stumm sein. Jetzt wirst du mal einfach eine längere Zeit die Klappe halten. Weil davon das nicht mehr, weil du mir nicht geglaubt hast. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Auch da könnte man sagen, ja, ist das Gott, dass ich plötzlich nichts mehr sagen kann? Ja, offensichtlich handelt Gott gerade an dem Zacharias und er ist stumm. Und zwar 9 Monate lang, bis er diesen Säugling in den Händen hält. Konnte der Elisabeth auch gar nicht sagen, weil sie haben ja gedacht, der hat einen Schlaganfall bekommen da drin, weil der kam ja ewig nicht mehr raus. Der Gottesdienst dauert ja viel zu lange. Der war genau getaktet, wann der zu Ende sein muss. Und jetzt hat er da überraschenderweise in der Gegenwart Gottes eine Begegnung mit Gott. Und Gott begegnet ihm und redet mit ihm und er kommt da ewig nicht mehr raus. Und die kriegen ja auch schon richtig Angst. Meine Zusage wird in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Was ich dir heute sagen möchte in diesem zweiten Teil, Gott bist du's. Lass dich neu auf Gott und sag, Gott ist möglicherweise völlig anders, als ich dachte. Und das, was ich dachte, was Gott machen müsste, ist gar nicht so sicher, ob er das wirklich machen muss. Wie ich dachte, dass Gott handelt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Vielleicht betrachte ich Menschen, die gerade in Not sind, herabwürdigend und denke, Gott müsste doch, Gott müsste doch, Gott müsste doch. Vielleicht ist Gott ganz anders, hat viel, viel größere Pläne. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, ist, dass Gott immer größer ist. Und was wir wissen, ist, und das ist das, was ich aus dieser Geschichte für mich nehme, er sitzt zur Rechten des Vaters und er betet für dich. Und deswegen kann Paulus an die Korinther in Lobgesang ausbrechen, wenn er sagt, gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Vielleicht magst du diese Verse auswendig lernen. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt. Gott bist du's, du bist ein Vater, der sich erbarmt. Und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Er bewahrt uns nicht vor den Nöten. Aber in all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Vielleicht hast du gedacht, wenn ich Gott nachfolge und so drauf bin wie Zacharias und Elisabeth, habe ich keine Not. Das sagt Gott nicht und das ist auch nicht die Realität unseres Lebens und die Realität dieser gefallenen Welt. Wir haben Nöte und wir werden Nöte haben und das Leben hat eine Fülle von Nöten. Und es ist richtig klasse, wenn es dir gerade gut geht und du solltest Gott preisen und ihm danken und es nicht einfach selbstverständlich nehmen. Aber wenn du in Not bist, wenn du heute in Not bist, dann kannst du diesen Vers 4 für dich nehmen, wo es heißt, in all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Das ist das, was wir erleben dürfen. Wir dürfen einen realen Gott erleben, der an unsere Seite kommt und sagt, bringe dir eine gute Nachricht. Und dann deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Und dazu möchte ich dich auffordern, wenn es dir gerade gut geht, dass du den Menschen, die um dich herum sind, Mut machst. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Nicht wird schon wieder Tränen trocknen, das geht schon vorüber, stell dich nicht so an. Sondern wir geben ihnen die Ermutigung weiter, die wir von Gott bekommen haben. Und so haben nicht nur wir Gott erlebt in unserer Not, und er hat uns getröstet und ermutigt und beigestanden, sondern wir sind zu Menschen geworden, die Gott gesendet, zu Menschen, die in Not sind, und wir geben ihnen das weiter, was wir bekommen haben von Gott. Und sei einfach nur mutig, sei einfach nur mutig und gib den Leuten nicht irgendwelche philosophischen Dinge und irgendwelchen Quatsch weiter, sondern gib ihnen das weiter, was dich selbst getröstet hat. Und du wirst sehen, wie du Gott begegnest, aber ganz anders, als du dachtest, dass er sein wird. Lass uns aufstehen und ein letztes Lied singen. Und wenn du das Kind siehst, dann denk nicht an das Kind 14, sondern denk daran, dass du adoptiert bist, dass du Teil des, dass der Vater sagen darfst.